Ja, herzlichen Dank, Nick. In der Tat, also auch mein Dank als Mitherausgeber gilt Nick, weil es seine Idee war. Er hat mich eigentlich auch geködert mit 15 Seiten zur linken Diaspora. Aber um das schreiben zu können, musste ich halt mich hinsetzen und 150 Seiten schreiben, weil es ja auch mein Leben war. Meine, eins muss ich sagen, es hört sich nach Eigenlob an, aber wir haben es, glaube ich, geschafft, dass wir einen Erzählstrang hingekriegt haben, das ineinander geht. Es kann auch nicht anders sein, weil auch die Gegenwart der Linken und der Arbeiterbewegung in der Türkei durchaus von den Fehlern, Tragödien, Erfolgen der linken Arbeiterbewegung seit dem Osmanischen Reich verbunden ist. Wir haben auch deshalb Folgendes gemacht, bevor ich da weitergehe. Wir haben dieses Buch vier Leuten gewidmet, um auch einen geschichtlichen, historischen Verbundenheit darzustellen. Wir hätten auch Deniz Gezmiç, Mahir Çayan, Ibrahim, Sinan, wen auch immer, Mustafa Supi, Ethem Nejat, alles Mögliche nennen können. Aber ich glaube, das war wichtig, dass wir angefangen mit Mateus Sarkissian, genannt Paramas, der armenische Sozialist, der am 15. Juni 1915 in Istanbul gemeinsam mit seinen Genossinnen und Genossen, Genossen eigentlich, es waren nur Männer, erhängt wurde. Und das waren Leute, die noch, bevor sie die letzten Worte von Paramas Sarkissian waren, ihr könnt unser Körper töten, aber unsere Idee wird weiterleben. Das waren Sozialisten, das waren unsere Genossen, das sind unsere Geschichte. Und wir haben das Buch unter anderem Sakine Jansız, einer Freundin von mir, die Gründerin der PKK, eine echte Marxistin, eine marxistische Feministin, eine starke Frau, die ich persönlich sehr, sehr, sehr gut kannte und auch miterlebt habe, ihr das Buch gewidmet. Wir haben das Buch Supi Nejat Arnasl, einem jungen Türken, türkischen Kommunisten, der in Deutschland geboren wurde, dessen Eltern Linke waren, Supi Nejat, das sind die Namen von Mustafa Supi und Ethem Nejat, also die Gründer der KP der Türkei, der ich seit 1979 angehört habe, der aber sich als internationaler Brigadist nach Rojava vergeben hat und dort gekämpft und gefallen ist. Und er hat sich einen Kampfnamen gegeben, ganz bewusst. Er hat sich Paramas Kızılbaş genannt. Kızılbaş, das sind die Rotköpfe, das sind die Aleviten. Und er hat also sowohl zu den armenischen Sozialistinnen, Sozialisten, als auch den der alevitischen Bevölkerung. Und mit seinem Kampf als internationaler Brigadist hat er sich auch die Verbundenheit mit dem kurdischen Befreiungsbewegung gezeigt. Und wir haben Ayşe Deniz Karacagil, Destan Temmuz, sie wurde bekannt als die junge Frau mit dem roten Tuch während des Gezi-Widerstandes. Nicht zu vergessen Kader, zum Beispiel, die auch an der Grenze getötet wurde. Also wir wollen es, unser Buch Ihnen widmen und auch diese Geschichte, die alternative Geschichte, der, sagen wir mal, auch der Türkei versuchen darzustellen. 1980 der Militärputsch, das geschah in einem Umfeld, in der die iranische Revolution stattfand, in Afghanistan ein Kommunist, Babrak Karmal, die Regierung hatte, es ging drunter und drüber. Am 24. Januar 1980 hatte die Bourgeoisie in der Türkei die sogenannten Beschlüsse des 24. Januar an die Tagesordnung gebracht. Es kamen riesen Widerstände dagegen und man kann heute sagen, rückblickend, dass die Türkei das zweite Land war, in der die neoliberale Politik mit militärischen Mitteln umgesetzt wurde. 1973 in Chile, 1980 in der Türkei. Und wir haben versucht, in diesem Buch auch die deutsch-türkische Geschichte darzustellen. Er hat vergessen zu benennen, seit 1958 war das Zentralkomitee des Radio der TKP in Leipzig. Also die KP wurde aus Leipzig geleitet. Ich habe das erst später erfahren. Ich wurde zwar mit 19 Jahren in die Partei aufgenommen, aber ich hatte ein Gastspiel in der Türkei. Ich bin seit Ende 69 in Deutschland, war von 75 bis 78 in der Türkei. Da wurde ich politisiert. Übrigens bei einem Arbeitskampf. Seit 1976, also seit meinem 16. Lebensjahr, bin ich der KP und deren Organisationen nahestehend. Und dann wurde ich dann hier in Deutschland in die Partei aufgenommen. Natürlich war das so, in der Tat, dass die 70er Jahre, dieser ganze Aufschwung der KP auch die anderen Linken und die Gewerkschaftsbewegung sehr beeinflusst hat. 1980 waren wir hier, als der Militärputsch stattfand, gab es dann die ersten Diskussionen, wollen wir runter? Wollen wir runter in die Türkei, um gegen den Militärputsch vorzugehen, zu kämpfen? Wir haben doch Haufen Leute, die ihre Waffen haben. Leider haben sämtliche Linken, und das gehört auch zu unserer Geschichte, auch die TKP, hat damals beschlossen, ihre Kader entweder in die Illegalität zu schicken oder ins Ausland. So passierte das eben hier in der Bundesrepublik, eine linke Diaspora entstand. Es kamen Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, Schriftstellerinnen, Journalisten, alles Mögliche, die unten in der Türkei zur Zersplitterung der Linken sehr viel beigetragen haben. Und sie haben ihre ganzen, ich will nicht sagen Krankheiten, aber ihre Besonderheiten nach Deutschland gebracht. Ja. Und genau dasselbe passierte hier. Hier waren seinerzeit Organisationen wie die FIDEF oder davor ATTF, also die sozialistischen Türken Europas, all solche Organisationen waren entstanden. Und aus diesen Organisationen sind eben diejenigen Organisationen entstanden, die heute überall am 1. Mai oder sonst zu finden sind. Ich will es wirklich nicht lange machen, denn nach 1980 ist es relativ bekannt. Ich habe da auch versucht, nicht nur die linke Diaspora, sondern auch die Entwicklung, die Wiedergründungsphase, die Entwicklung der türkischen und kurdischen Frauenbewegung ein bisschen anzuschneiden. Das hat ja die Brigitte gemacht. Aber wir haben dabei eins festgestellt. Wir mussten uns mit der kurdischen Frage auseinandersetzen. Und die Frage, eine gewisse Art der Kategorisierung der türkischen Linken finden. Und das kann man durchaus anhand der kurdischen Frage relativ einfach machen. Es gibt seit Şefik Küsnü, der übrigens der Kemalist war, der die, auch Komintern seinerzeit beeinflusst hat, die türkische Linke wurde vom Kemalismus sehr beeinflusst. Und inzwischen ist es so, heute kann man Folgendes feststellen. Erstens, man muss Kurdistan selbstverständlich als eine Kolonie sehen. Denn Kurdistan in allen vier Teilen ist für die türkische Bourgeoisie eines der wichtigsten Akkumulationsprojekte. Ohne Kurdistan kämen sie nicht an ihre Märkte. Für die mittleren Schichten in der Türkei ist es wichtig, dass die Türkei, also die türkische Wirtschaft, auflebt. Aber auch, das kann man sehen, innerhalb der türkischen Arbeiterinnen und Arbeiterklasse gibt es Kurdenfeindlichkeit. Genau wie hier in Europa Rassismus, rassistische Tendenzen auch innerhalb der Arbeiterschaft zu finden sind. Denn die Binnenmigration hat dazu geführt, dass die Proletarisierung in der Türkei überwiegend kurdisch geworden ist, insbesondere im informellen Sektor. Es sind rund 11 Millionen Menschen in der Türkei, das letzte vielleicht sogar mehr geworden, rund 11 Millionen Menschen im informellen Sektor beschäftigt. Das heißt, dass dort in den Geballungszentren, dort wo die Metropolen sind, wo auch die große Bauwirtschaft hochgezogen wird, da gibt es sehr viele Konkurrenzkämpfe und dadurch wachsen auch rassistische Ressentiments. Aber bei den Linken gab es drei Strömungen, die bezüglich der kurdischen Frage sich auseinanderdriften ließen. Alle in der Frage des leninistischen Prinzips des Selbstbestimmungsrechts des Völkers. Die eine Gruppe, zu denen ich mich aufzähle und auch Nick, ich glaube auch Alp, wir stehen voll und hinter der ohne Wenn und Aber bis zur staatlichen Lösung, dass das kurdische Volk das Recht hat, seine Zukunft selbst zu bestimmen. Davon gibt es viele ehemals maoistische wie auch pro-sowjetische oder pro-albanische oder unabhängige Linke, die diese Position vertreten und teilweise sogar bewaffneten Kampf in Rojava und in der Türkei führen, gemeinsam mit der PKK. Dann gibt es eine Gruppe wie die ehemaligen Devyol, also die Volkshäuser und andere, die sagen, das Selbstbestimmungsrecht ist richtig, aber der bewaffnete Kampf der PKK beschädigt unseren Klassenkampf, erschränkt unseren Klassenkampf ein, weil dadurch ja auch der Nationalismus und so weiter eröffnet wird. Und dann gibt es die kemalistisch beeinflussten Linken, wie die sogenannte, ich bezeichne sie immer als SIP-TKP und andere, die der Auffassung sind, dass das Selbstbestimmungsrecht im 21. Jahrhundert nicht gilt und die kurdische Bewegung Handlanger des Imperialismus ist. Anhand dieser Positionierung kann man in der Tat die ganzen türkischen Linken in irgendeiner Weise versuchen zu kategorisieren. Aber ich denke, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass es kein Weg daran vorbeigeht, wenn in der Türkei die Linke und die Arbeiterbewegung etwas erreichen wollen, dann müssen sie gemeinsam mit der kurdischen Befreiungsbewegung, mit den revolutionären Kräften der türkischen Arbeiterklasse eine Einheit bilden, um eine gemeinsame Politik gestalten zu können und den Kampf führen zu können. Es gibt Bestrebungen, zum Beispiel über die HDP oder ähnliche Organisationen, aber durchaus muss man auch das Ganze etwas kritisch sehen. Das haben wir dann versucht im Nachwort, weil Öcalans Kritik an Marxismus oder an dem Marxismus, was er als Marxismus versteht, wir sagen dazu, das ist eine Kritik am Vulgärmarxismus, und seine Thesen über den demokratischen Konföderalismus, demokratische Autonomie, demokratische Republik sind durchaus diskutierbar, aber kritisch zu betrachten. Wir versuchen, eine Kritik auszusprechen, die durchaus sehr solidarisch ist, die auch auf jeden Fall eins bedenkt, nämlich, dass Öcalan seit 20 Jahren in der Isolationshaft ist. Es gilt, dass die Kritiker Öcalans aus der marxistischen Perspektive, aber auch die Anhänger Öcalans gemeinsam über seine Thesen diskutieren und sie weiterentwickeln müssen. Aber diese deutsch-deutsch-türkische Geschichte ist auch eins, die den Linken in Europa und in der BRD durchaus auch gewisse Hausaufgaben vorgibt. Ich sehe mich als ein Linker in Europa und ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass es seit 150 Jahren eine Konstante gerade in der Bundesrepublik existiert. Das deutsche Kapital, der deutsche Imperialismus, ist eines der wichtigsten Unterstützer der herrschenden Klassen in der Türkei. Ohne die Unterstützung der BRD wäre eine Diktatur, eine Präsidialdiktatur, wie sie derzeit vorhanden ist, nicht möglich. Ohne die Unterstützung der NATO wäre der schmutzige Krieg in der Türkei so in dieser Form nicht durchführbar. Daher ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur die türkischen und kurdischen Linken zu verstehen, die hier mit verschiedenen Flaggen gehen, sondern daraus auch die eigene Aufgabe herauszuziehen, zu sagen, hier müssen wir, wie Karl Liebknecht sagte, der eigentliche Feind steht im eigenen Land, gegen die eigene Bourgeoisie zu kämpfen. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder darstellen, dass diese Bundesregierung, genau wie seinerzeit der Reichskanzler, Bethmann Hollweg, der sagte, als die ganzen deutschen Missionare gesagt haben, hier massakrieren sie Christen, er sagte, es gilt die Türkei bis ans Ende des Krieges bei uns zu halten, neben uns zu halten, unabhängig davon, ob die Armenier daran zugrunde gehen oder nicht. Karl Neumann, der Bundeswehrinspekteur, sagte in der Türkei, dass die Unterstützung der türkischen Machthaber eine europäische Imperative ist. Es ist notwendig, dass sie sie unterstützen. Und zuletzt hat die Frau Merkel gesagt, es widerspricht den strategischen und wirtschaftlichen Interessen, wenn die Türkei sich von Deutschland und Europa entfernen tut. Das tut sie nicht. Es gilt in erster Linie um knallharte wirtschaftliche, strategische, politische Interessen. Und es ist die Aufgabe der Linken in Deutschland, diese Politik zu offenbaren, darzustellen und dagegen vorzugehen. Und ich glaube, das ist unsere Hausaufgabe, die wir zu erledigen haben, wenn wir solidarisch mit den türkischen und kurdischen Linken sein wollen. So, Alp, du bist dran.